Branche wurde immer besser, je unabhängiger wir von der Einspeisevergütungshöhe geworden sind. Ab April werden wir auch über dieses System die Möglichkeit haben, auch von den dynamischen Netzentgelten zu profitieren. Und aktuell machen das die überregionalen Anbieter, die machen das, die pushen das auch. Und umso wichtiger wird es, dass halt Hersteller oder möglicherweise auch Großhändler ähnliche Angebote liefern, die auch der traditionelle Installateur und Fachhandel auch nutzen kann. Es gibt Angebote, die wir natürlich auch nutzen und die werden toll sein. Und als alles unterschrieben, gekauft war und wir eine PV-Anlage logischerweise bauen wollten, haben wir festgestellt, dass wir eine 120 kW Anschlussleistung haben. Und ich habe 34 E-Autos in der Flotte und die müssen irgendwie geladen werden. Jedenfalls rechnerisch ging das hinten und vorne nicht auf. Und die Wärmepumpe hat zwei Speicher. Einen Warmwasserspeicher und einen Kältespeicher, der im Sommer dann genutzt wird. Und somit kann ich mit der Wärmepumpe sowohl heizen als auch echt kühlen. Also nicht nur über die Bodenplatte kühlen, sondern richtig echt kühlen. Und aufgrund der Intelligenz des gesamten Systems, was dann auch entsprechend in harten Zeiten auch gesteuert wird, was das Laden betrifft, haben wir da ein System bekommen, um die uns trotzdem ermöglichen, mit den 120 kW externer Anschlussleistung zurechtzukommen.
Guten Tag und willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Michael Fuß, Chefredakteur von PV Magazine. Der deutsche Solarmarkt, der ist ja mal wieder im Umbruch in 2024, also letztes Jahr, da ist der Zubau, ich mach's mal spannend, in einem Anlagensegment eingebrochen, in zwei anderen ist er geradezu explodiert und dieses Jahr ist schon wieder alles anders. Es gibt etliche Herausforderungen, zum Beispiel die Integration in das Stromnetz und in Kürze sind auch noch Wahlen, die bestimmt auch signifikante Auswirkungen haben werden auf die Energiewende. Und heute will ich das Ganze mal aus der Installationsperspektive betrachten. Und dazu habe ich einen Gast eingeladen, den ich schon lange kenne und der schon einen großen Betrieb, Planungsbetrieb mit Installationen angefangen hat. Wir kommen gleich genauer drüber, was er genau ist. Ja, manchmal ein bisschen schwierig mit den Schubladen. In Thüringen aufgebaut hat. Das ist Dieter Ortmann. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Max Solar. Hallo Dieter.
Grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, super, dass wir jetzt noch die Zeit oder endlich mal die Zeit gefunden haben. Wir haben schon länger mal drüber gesprochen. Ich sollte noch dazu sagen, Max Solar ist ja das Max Solar mit 2X. Außerdem hat der Verband der Mittelstand dich vor kurzem auch noch zum Unternehmer des Jahres 2025 ausgezeichnet. Auch, glaube ich, noch was Besonderes, wenn das ein Unternehmen aus der Solarbranche trifft. Wir wollen heute über den Solarmarkt reden, wie er sich jetzt Anfang 2025 darstellt. Aber bevor wir dazu kommen, Dieter, wie bist du zur Photovoltaik gekommen? Du bist ja schon sehr, sehr lange dabei.
Ja, ich mache das mittlerweile schon eine ganze Weile. Und ursprünglich bin ich mal ins Solargeschäft gekommen durch Georg Stiens, der ja so in der ersten Zeit einer der größten Betriebe in Deutschland war. Wir sind befreundet, waren vorher in einer anderen Branche, in einem anderen Unternehmen zusammen und unterwegs, er als kaufmännischer Leiter und ich eher als Marketing- und Vertriebsleiter. Und dann haben sich unsere Wege getrennt und irgendwann erzählte er mir immer wieder, ich müsste das unbedingt tun. Und das ist eigentlich so der Beginn dessen, dass ich dann angefangen habe, mal mit blauen Platten zu handeln.
Wann war das ungefähr?
Das war 2007. Und da habe ich die ersten Sachen probiert ein bisschen und dann haben wir 2008 umfirmiert und haben dann praktisch die Max Solar Energie GmbH und KKG gegründet. Also ist schon eine ganze Weile her mittlerweile.
Die letzten 5 Jahre hat sich ja auch viel getan. Da sind wir aus der großen Solarkrise rausgekommen in den Boom. Und gut, wie es jetzt weitergeht, reden wir gleich drüber. Wie habt ihr euch die letzten 5 Jahre entwickelt?
Naja, die letzten 5 Jahre waren ja spannend und es waren ja 5 gute Jahre, auch wenn es wie immer auf und ab geht. Und warum waren sie gut? Weil die Branche wurde immer besser, je unabhängiger wir von der Einspeisevergütungshöhe geworden sind. Je mehr im Grunde genommen man auch ins Gewerbe gehen konnte, je niedriger praktisch die Stromgestehungskosten gewesen sind im Vergleich zum Haushaltsstrom. Und das hat natürlich insgesamt die Branche beflügelt und auch uns das Arbeiten grundsätzlich etwas einfacher gemacht, als immer die Abhängigkeit zur Einspeisevergütung zu haben und zu hoffen, ob die Politik alles richtig macht oder nicht.
Jetzt müssen wir ein bisschen drüber reden, was ihr macht, um das zu sehen. Das heißt, da hat man gerade drüber gesprochen, ob ich euch in die Schublade regionaler Installationsbetrieb stecken kann, wobei ihr da relativ weit hinausgewachsen seid, glaube ich. Ihr seid ja ganz Thüringen zumindest aktiv, wenn ich es richtig sehe, oder sogar noch weiter. Und welche Segmente bedient ihr?
Also wir haben uns in den letzten fünf Jahren also ganz schwerpunktmäßig wirklich auf Gewerbe konzentriert und dort natürlich auch das ganze Thema Strommarkt mit berücksichtigt. Also das einfache PV-Platten-Geschäft, Solarmodule aufs Dach schrauben, das haben wir schon lange hinter uns gelassen. Also der Großteil dessen, was uns ausmacht, ist Systeme ganzheitlich zu betrachten und natürlich auch das Thema Batteriespeicher, Ladeinfrastruktur und natürlich auch Wärme, solare Wärme mit zu berücksichtigen. Das ist eigentlich so der Dreh- und Angelpunkt.
Und mit den Residentials, also Heimbereich, Privatkundenbereich, habt ihr ganz aufgehört oder das habt ihr am Anfang ja auch gemacht?
Wir machen das nach wie vor. Also stückzahlenmäßig bauen wir immer noch die meisten im Residential, aber mengenmäßig oder megawattmäßig und umsatzmäßig sind wir natürlich mittlerweile im Gewerbe, im Industrie- oder im Freiflächenbereich natürlich deutlich schneller gewachsen. Das ist ganz, ganz klar. Aber funktionieren tut's im Grunde genommen von der Logik her im Residential-Markt genauso wie im Small-Commercial- oder Commercial-Bereich. Ja. Also es geht immer um die Ganzheitlichkeit.
Wie viele Mitarbeiter seid ihr inzwischen?
Wir sind mittlerweile 75 und haben aber auch die Abteilung ganz klar getrennt. Also es gibt Leute, die sich wirklich nur um den Einfamilienhaus und den Privatmarkt kümmern. Dann haben wir neuerdings dazwischen geschoben so einen Small-Commercial-Bereich, die sich also praktisch ums Gewerbe kümmern und um Handwerksbetriebe und um Schulen, also um diesen mittleren Bereich. Und es gibt Leute, die sich ausschließlich nur um den Industriebereich oder um die Freifläche kümmern, weil da auch wieder, also in dem Moment, wo auch ein Zertifikat zum Beispiel verlangt wird, wo ganz andere Skills notwendig sind als im normalen Geschäft. Und seitdem wir das auch wirklich konsequent trennen, wachsen die Abteilungen auch entsprechend gut und vor allen Dingen, was wir ganz, ganz stark merken, die Kompetenzen steigen.
Für den Podcast habe ich mir nochmal die Zahlen der Bundesnetzagentur angeschaut fürs letzte Jahr. Und jetzt kann man so ein bisschen hin und her rechnen, je nachdem, wie man so die Nachmeldungen einschätzt. Aber jetzt kommen wir mal zu den Segmenten oder zu dem Segment, was runtergegangen ist, nämlich die 0 bis 10 Kilowatt Anlagen, also die normalen, die kleinen oder mittleren Residential Anlagen, sind um 34% runtergegangen. Explodiert sind die steckerfertigen Solaranlagen, also die bis 2 Kilowatt, die man aus dem Baumarkt holt, und die über ein Megawatt, die sind plus 109% und die über ein Megawatt sind plus 51%. Entspricht das was ihr auch seht? Also hast du eine Erklärung dafür, wieso die 0 bis 10 Kilowatt, also die normalen, also ohne steckerfertigen Solaranlagen, also die vom Installateur installierten Anlagen bis 10 Kilowatt, warum die so eingebrochen sind?
Naja, Michael, man muss ja mehrere Sachen betrachten. Also fangen wir mal ganz vorne an. Also es war ja ein spannendes Jahr, das 2024. Und wir können uns eigentlich nicht erklären, warum es eigentlich dazu kommen konnte. Weil das Hauptproblem, was, glaube ich, passiert ist, ist, dass viele Lieferanten, Großhändler, Hersteller sich die Zahlen Quartal 1, 23 angeguckt haben und haben gesagt, jo, wir machen da nochmal 10-20% mehr. Aber 2023 hatten wir, ich sag mal, 60 Cent Strompreis und wir hatten zum ersten Mal einen Wegfall der Einspeisevergütung. Das heißt also Ende 22 haben schon viele gar nicht mehr gebaut, haben das alles in 23 geschoben. Und dazu, zu diesem Sondereffekt, wo sich alles geballt hat und wo dann ja teilweise auch die überregional Marketing stärkeren Unternehmen dann gesagt haben, mal gucken, wie lange das dauert und baut ganz schnell. Und wir hatten den Ukraine-Krieg und wir hatten 60 Cent. Und mir ist es völlig schleierhaftig, wie man aus so einem Sondereffekt von zwei Megaeffekten, wie man dann noch glauben kann, dass man in 24 mit normalen Strompreisen, mit einer Normalisierung im Krieg, mit ohne Sondereffekt, dass plötzlich jetzt eine Mehrwertsteuer wegfällt, weil heute wird es ja als Gott gegeben halt irgendwo genommen, wie man dann glaubt, dass man da nochmal steigern kann.
Ja, Anfang 23 weggefallen ist, richtig?
Die haben aber 23, 24 und 24 ist ja der große Einbruch im Grunde gekommen, gerade in Q1. Und Deswegen ist es eigentlich gar nicht so schlimm. Also es ist gar nicht unverständlich, dass der Markt nochmal runtergehen musste aufgrund dessen. Und jeder tut so, als wäre das irgendwas ganz Schlimmes und ganz Besonderes gewesen. Also bei 60 Cent Strompreis bauen logischerweise mehr Leute eigene Anlagen, als wenn der Strompreis wieder bei 30 Cent oder drunter ist.
Ja. Also es wird ja bestimmt einen Effekt gehabt haben, aber man sieht ja auch, dass die Anlagen über 10 Kilowatt, also von 10 bis 30 Kilowatt, also größere Einfamilienhäuser oder eben kleines Gewerbe, der ist ja sogar gewachsen, nicht so viel, aber um 4%. Und was ganz, also das heißt, man könnte ja auch denken, vielleicht sind die Anlagen einfach größer geworden, zum Teil
zumindest. Auf jeden Fall, ist bei uns auch der Fall.
Und das andere ist ja, dass man die steckerfertigen Solaranlagen hat, die man im Baumarkt kauft. Und diese Diskussion haben wir bei uns auf der Seite immer wieder gehabt, dass gesagt wird, naja, die machen ja Konkurrenz und dann kommen Kommentare, ja, aber die sind ja auch viel günstiger. Einfach der Abstand von so einer Baumarktanlage, die ich selber aufs Garagendach stelle und dem Installateur, der dann eben die bisschen größere Anlage auf dem Dach installiert, der ist einfach relativ groß, was die Kosten angeht, dass das eben auch noch einen Einfluss hat. Die Leute kaufen sich dann eher die 2-kW-Anlage, statt dass sie die 10-kW-Anlage beauftragen. Siehst du das?
Das wird mit Sicherheit einen gewissen Effekt haben. Ich habe die Erfahrung, ich komme ja ursprünglich aus dem Gartengerätebereich und ich glaube, das ist eine völlig normale Entwicklung. Dieser Anstieg dieser Balkonmodule oder diesen Segment dieses Balkonmoduls würde ich nicht auf eine Verdrängung zurückführen, sondern man hat damit... Also ich würde fest davon ausgehen, dass ein Großteil der Kunden sind, die wir früher gar nicht bekommen hätten. Einerseits von der Größe des Daches, andererseits von der Bereitschaft, das Geld auszugeben, sich damit auseinanderzusetzen mit diesem ganzen Thema. Also der Anstieg der Balkonkraftwerke würde ich nicht als reine Verdrängung sehen. Da wird was dabei sein, das gehe ich fest davon aus. Mit Sicherheit auch gegeben, gerade im Anfang letzten Jahres oder bis Mitte letzten Jahres noch, wo viele Installateure auch keine Montagekapazitäten gehabt haben. Und ich mache das Geschäft jetzt, wie gesagt, seit 18 Jahren. Das heißt, 17 Jahre lang haben wir als Fachhandel vor dem Großvertrieb mehr oder minder Ruhe gehabt. Und das ist eine verdammt lange Zeit für so einen für so eine Branche, dass ein Baumarkt, ein Mediamarkt, dass die plötzlich, dass sie so lange zugeguckt haben, um in so einem ertragreichen und auch hochpreisigen Geschäft so lange Ruhe gegeben haben. Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo der Großvertrieb sich damit auseinandersetzt und damit erreicht man auch mehr Kunden, die wir es überhaupt nicht erreicht hätten. Also ich sehe es nicht ganz so schlimm, wie es immer diskutiert wird. Es wird ein Bereich sein, aber ein Großteil, glaube ich, sind zusätzliche Kunden. Und die, glaube ich, tun uns wiederum wohl, weil was wir feststellen, ist, dass viele Leute, die so eine App haben und können gucken, also hängt meistens damit zusammen, ob man Speicher hat oder nicht, und können gucken, wie viel man da verbraucht, dass dann irgendwie doch anfängt, da eine gewisse Sucht zu entstehen. Und in dem Moment, wo ein Elektroauto oder eine Heizung oder sowas reinkommt, merken die, dass es nicht mehr groß genug ist. Aber die haben so viel Erfahrung damit gesammelt, dass, glaube ich, dann irgendwann der Weg zum Solateur kommt. Also ich glaube, dass jetzt schon, dass das die Vorarbeit für ein kostenloses Marketing für die Zukunft ist. Ich sehe es
eher positiv. Ist die absenkende Einstiegsbarriere, könnte genau. Man so sagen. Könnte man das auch nennen. Jetzt passieren aber auch noch andere Sachen. Also wir haben ja, letztes Jahr hatten wir ja die große Diskussion. Es gab viele Stunden im Jahr, wo die Preise negativ waren, also im Strommarkt. Das bedeutet, jemand, der sich frei am Strommarkt verhält, der muss Geld bezahlen, wenn er Strom loswerden will. Bei den Einfamilienhausanlagen kam das aber nicht an. Die bekommen ihre Einspeisevergütung und gleichzeitig wird der Strom eingespeist und eigentlich kostet das Geld. Die Differenz wird inzwischen aus dem Staatshaushalt bezahlt. Ist irgendwie klar, dass das nicht weitergeht. Deswegen kommt jetzt dieses Jahr vermutlich morgen. Also wir nehmen den Podcast leider einen Tag zu früh auf. Vermutlich wird morgen im Bundestag verabschiedet, dass der Strom entweder bei neuen Einfamilienhausanlagen auf 60% abgeregelt werden muss, die Leistung auf der Nennleistung, oder dass man den Strom direkt vermarkten muss. Hast du dich damit beschäftigt? Wie schätzt du die Wirkung auf den Markt ein?
Also wir beschäftigen uns natürlich schon sehr lange damit und ich meine, dass das jetzt so schnell gegangen ist, ist ja, was du eingangs gesagt hast, auch dieser enorme Anstieg der Großanlagen, die natürlich jetzt für diese gigantischen Überkapazitäten mit Sicherheit mitverantwortlich sind. Aber ich glaube, insgesamt tut uns das auch wieder ein Stück weit wohl und gut, weil der Kunde damit natürlich veranlasst wird, insgesamt über sein Verhalten und auch über die bessere Nutzung seines Stroms mehr nachzudenken. Und der Batteriespeicher, das wussten wir von vornherein, ist der Schlüssel oder einer der Schlüssel zu einer erfolgreichen Energiewende. Und das heißt im Grunde genommen speichern und dann nutzen, wenn ich es brauche oder auch in Verbindung mit E-Mobilität oder intelligenten Heizen, ist das, worauf wir hinaus müssen. Und ich bin überzeugt, dass das uns als Installateuren oder als Solarunternehmen helfen wird, weil der Kunde natürlich jetzt angehalten wird, sinnvoll nachzudenken, wie er seinen Strom wegbekommt. Und die Steigerung oder die, was du vorhin sagtest, dass die Anlagen größer 10 kW gestiegen sind, auch das ist eine logische Konsequenz, das merken wir auch. Wir haben auch nicht weniger verkauft als im letzten Jahr, aber die Anlagen sind größer geworden, weil natürlich die Kunden, die heute zum Fachhandel kommen oder gerade zum traditionellen Fachhandel, den es schon ewig gibt, die haben natürlich ganz andere Wünsche. Die haben die Wärmepumpe oder wollen die und die fahren Elektroauto und die wollen so viel wie möglich Strom nutzen. Und der Schlüssel dafür ist eine große Solaranlage. Und es ist schon einige Jahre her, da hat Andreas Piepenbrink mal, das hast du auch abgedruckt, einen Bericht geschrieben, das 20 kW Paradigma. Das ist so wahr wie heute, wie selten. Ich würde eher sagen, aus dem 20 ist ein 30 geworden, aber das ist die Zukunft.
Also Andreas Piepenbrink, er ist Geschäftsführer von E3DC, einem der großen Speicherhersteller in Deutschland. Den ihr ja auch verbaut, wenn ich es richtig sehe.
Genau.
Unter anderem. Was ist denn dann, ich meine, jetzt gibt es ja bei der, wenn man jetzt damit umgeht, mit der 60% Abregelung oder Direktvermarktung, man hat ja immer noch die Wahl, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Das eine ist ja, man nimmt den Speicher. Also man darf dann ja sozusagen, wenn die Sonne ganz toll doll knallt, darf man nicht alles einspeisen. Dann kann man das in den Speicher tun und hinterher verbrauchen. Das ist die eine Lösung. Die andere Lösung ist ja, da gibt es eben ja auch Angebote inzwischen auf dem Markt, dass der Strom in die Direktvermarktung kommt man komplizierteres Energiemanagementsystem hat. Da kann man dann vielleicht auch dynamische Stromtarife mit einbinden, dass man den Speicher zum Beispiel auch mal aus dem Netz lädt. Zu was rätst du da an der Stelle?
Also der erste Weg, wie ich es gerade eben schon beschrieben habe, und das tun wir halt mit dem eben genannten deutschen Speicherhersteller, die können das halt, dass im Grunde genommen der Eigenverbrauch immer im Vordergrund stehen und dass der Speicher dann aktiv wird, wenn die Spitzen kommen, dass man halt auch nicht nur dumm einspeichert, sondern halt das wirklich vorausplant. Und diese Technik gibt es ja schon. Und natürlich ist das i-Tüpfelchen dessen, dass man dann natürlich den Strom, den man tatsächlich nicht wegbekommt, weil man halt berufsbedingt zu wenig nutzen kann oder wie auch immer, dass man den dann direkt vermarktet. Und aktuell machen das die überregionalen Anbieter, die machen das, die pushen das auch. Und umso wichtiger wird es, dass halt Hersteller oder möglicherweise auch Großhändler ähnliche Angebote liefern, die auch der traditionelle Installateur und Fachhandel auch nutzen kann.
Also das ist ja eins der Probleme gewesen letztes Jahr zumindest. Siehst du, dass da was kommt an der Stelle?
Ja, klar, absolut. Also da ist einiges, nicht von jedem, aber es gibt Angebote, die wir natürlich auch nutzen. Und die werden toll sein, ohne dass man irgendwelche Grundgebühren bezahlen muss, ohne dass man irgendwelche zusätzlichen Boxen installieren muss. Also der Weg kommt. Ich finde es ein bisschen spät, aber ich glaube, es kommt zur richtigen Zeit, wenn die Regelungen kommen. Und vor allen Dingen, es ist ja jetzt nicht nur getrieben durch die Regelungen, die jetzt kommen, sondern vorausgedacht wollen wir jetzt ab April, werden wir auch über dieses System die Möglichkeit haben, auch von den dynamischen Netzentgelten zu profitieren. Und das ist ja wichtig, dass wir das den Kunden dann entsprechend auch angeben und dass es nicht ein Zwang ist, der uns wieder auferlegt wird, sondern dass wir mit dem Kunden auch die Chancen besprechen können, dass das ja wirklich ein Mehrwert ist. Dazu braucht es natürlich den Smart Meter Rollout. Ne?
Ja. Klamüsern, das sollten wir das mal kurz auseinander. Also es gibt ja die dynamischen Stromtarife, gibt es schon. Das heißt, gibt es diverse Anbieter inzwischen, dass es sozusagen, dass es wirklich von der Tageszeit abhängt, wie viel der Strom kostet, nämlich das ist direkt gekoppelt an den Strombörsenpreis. Jetzt seit diesem Jahr gibt es auch die dynamischen Netzentgelte und man kann sie nutzen. Da kommt eben nochmal da ist es fester festgelegt, das ist immer für ein Vierteljahr festgelegt, in welchen Zeitfenstern wie hoch die Netzentgelte wie hoch sind. Und wenn man ein System hat, kann man beim Strombezug aus dem Netz an der Stelle unter Umständen Geld sparen. Habt ihr dann auch ein System, was auch den Speicher lädt über das Netz, wenn das gerade sehr günstig ist?
Ja, klar. Also das ist ja der ganz große Vorteil. Also mittlerweile ist das ja der ganz, ganz große Hebel für Batteriespeicher oder auch für größere Batteriespeicher, dass ich natürlich oftmals in den, also gerade im Winter, in den Abendstunden, wenn die Windräder drehen, dass der Preis dann niedrig ist, dass ich möglicherweise auch meinen Speicher aus dem Netz beladen kann. Aber er soll dann natürlich so intelligent sein, dass ich natürlich nur dann aus dem Netz lade, wenn wirklich am nächsten Tag die Sonne nicht scheint. Wenn sie scheint, dann soll dann natürlich auch noch entsprechend Platz im Speicher sein, um natürlich kostenlosen Strom zu laden. Und ich sehe da gerade noch nicht allzu viele, die auf diesem intelligenten Weg sind, aber wir sehen schon einige. Also ich bin da guter Hoffnung.
Die Diskussion geht aber weiter. Wir haben ja jetzt auch Wahlen und es könnte ja schon sein, dass auf uns zukommt die Diskussion, ob man die Einspeisevergütung noch braucht. Wie siehst du das?
Also vom Brauchen müssen wir differenzieren. Brauchen im Sinne der Rentabilität werden wir sie wahrscheinlich bei den meisten Projekten nicht mehr brauchen. Also wenn wir über Residential oder Commercial oder so reden. Der große Hebel wird sein, gerade je größer die Projekte wären, gerade im gewerblichen Bereich, im Industriebereich, ist die fehlende Einspeisevergütung wird dem einen oder anderen die Finanzierung nicht ermöglichen. Und das war ja bisher, ist ja bis jetzt immer noch der Haupttreiber, dass die Bank sagt, lieber Betrieb, ich gebe dir die Finanzierung, auch wenn du möglicherweise morgen Insolvenz machst, ich krieg mein Geld immer wieder. Und momentan würde die Investition dann halt komplett, wenn die Einspeisevergütung wegfällt, würde sie halt komplett auf den Betrieb abgestellt. Damit werden wahrscheinlich die Zinsen steigen, das Risiko steigen, das Eigenkapital möglicherweise steigen, was man einsetzen muss. Und möglicherweise auch etliches, wenn ich jetzt gerade einmal an die Zulieferindustrie, Automobilzulieferindustrie denke, die mit Sicherheit gerade extrem schlecht geratet wird, dann wird das, glaube ich, eine Herausforderung. Das sehe ich als das größte Problem an.
Das ist jetzt vor allem im Gewerbebereich, also Commercial-Bereich. Da kommen wir gleich noch zu, weil ihr habt ja auch, da habt ihr auch ein Beispiel gebracht mit eurer Firmenzentrale, wo ihr auch schon viel umgesetzt habt. Aber bevor wir dazu kommen, gucken wir uns nochmal den Einfamilienhausbereich ein. Nehmen wir an, da gäbe es keine Einspeisevergütung mehr. Dann müsste man ja den Strom, den man nicht im Haus verbrauchen kann, trotz allem speichern und so weiter, den müsste man dann entweder abregeln oder eben über die Direktvermarktung vermarkten. Auch da ist wieder die Frage mit dem Anbieter. Das ist ja sozusagen nochmal, wir hatten das vorhin schon, nochmal die gehobene Stufe, dass man dann, da gibt es jetzt auch ein paar Überregionale, die können sagen, sie können das schon und da kann man dann auch ganz gut noch Geld verdienen im Moment. Aber siehst du da auch ein Angebot, was der kleinere Installateur anbieten kann an der Stelle?
Ja, also ich denke, da kommen Leute. Die das werben, die das können, auf jeden Fall. Die Frage ist, das ist das, wo noch keiner so richtig rausrückt, egal mit wem wir zumindest bisher gesprochen haben. Was kostet das? Also wenn ich gerade sehe, das kann man natürlich nicht vergleichen, was eine Direktvermarktung von großen Anlagen kostet. Die Preise sind ja schier explodiert. Also hier kommt es drauf an, wie günstig man die Dienstleistung grundsätzlich anbieten kann. Dass nicht man zwar Geld bekommt, aber das eigentlich für die Dienstleistung schon wieder als Gebühr irgendwo drauf geht. Da bin ich gespannt, was kommt. Dass das technisch möglich ist und dass auch die Hersteller, mit denen wir arbeiten, das auch schon in der Pipeline haben und dass wir das sehen, das ist unstrittig. Was es kosten wird von den Dienstleistern dahinter, das ist noch nicht auf dem Papier.
Gehen wir mal ins Gewerbebereich. Der sah auch letztes Jahr gar nicht so schlecht aus. Da hast du gerade schon erzählt, was passiert, wenn man jetzt wirklich über die Einspeisevergütung redet. Mich würde vor allem interessieren, jetzt erstmal, was ist denn so ein typisches Beispiel, was man da macht? Und da habt ihr jetzt gerade eure Firmenzentrale entsprechend ausgebaut. Ist das das, was du auch euren Kunden raten würdest, was ihr da gemacht habt?
Absolut. Also wir haben auch ganz, ganz viele, die mittlerweile aufgrund von Berichten und wir machen auch sehr viele Informationsveranstaltungen hier in-house, die sich schon angeguckt haben. Und also das ist wirklich eine tolle Geschichte. Ich bin eher dazu gezwungen worden, als ich das Gebäude vor 2,5 Jahren gekauft habe und angefangen habe einzuziehen, habe ich mich vorher nicht über meinen Hausanschluss informiert. Und als alles unterschrieben, gekauft war, und wir eine PV-Anlage logischerweise bauen wollten, haben wir festgestellt, dass wir eine 120 kW Anschlussleistung haben. Und ich habe 34 E-Autos in der Flotte und die müssen irgendwie geladen werden. Jedenfalls rechnerisch ging das hinten und vorne nicht auf. Und da haben wir seinerzeit auch mit Andreas Piepenbring zusammen angefangen nachzudenken und ihm da ein paar Vorschläge gemacht und haben heute ein, ich will sagen, mal Kraftwerk nach dem Zähler gebaut. Also das heißt, wir haben die Solaranlage, wir haben einen großen Batteriespeicher, der sich praktisch zu unserem Hausanschluss dazu addiert, haben die alte Gasheizung rausgeschmissen und durch eine Wärmepumpe ersetzt. Und ich habe den Luxus, dass ich in jedem Büro eine richtige Klimaanlage drinne habe. Und das Klimagerät ist just nach dem Verkauf auch noch kaputt gegangen. Und das habe ich mir gespart, habe mir da schon mal 50.000 Euro Neuinvestition gespart. Und die Wärmepumpe hat zwei Speicher. Einen Warmwasserspeicher und einen Kältespeicher, der im Sommer dann genutzt wird. Und somit kann ich mit der Wärmepumpe sowohl heizen als auch echt kühlen, also nicht nur über die Bodenplatte kühlen, sondern richtig echt kühlen. Und aufgrund der Intelligenz des gesamten Systems, was dann auch entsprechend in harten Zeiten auch gesteuert wird, was das Laden betrifft, haben wir da ein System bekommen, um die uns trotzdem ermöglichen, mit den 120 kW externer Anschlussleistung zurechtzukommen. Und das war halt der Dreh- und Angelpunkt dessen, als wir das dann aus der Notwendigkeit heraus entwickelt haben, haben wir dann mal angefangen zu überlegen, was uns das kostet und wann haben wir das wieder drin. Und da ist halt eine völlig irre Zahl rausgekommen, die aber natürlich auch begründet ist, dass wir halt eine ganze Menge Elektroautos haben, die im Vergleich zu den fossilen halt jedes Jahr nicht unerheblich Geld sparen.
Dann sag uns die Zahlen doch mal.
Also wir haben zwischen 330.000 und 350.000 Euro investiert am Standort, um im Grunde genommen sämtliche Dinge da entsprechend umzusetzen. Also wie gesagt, PV-Anlage, großer Batteriespeicher mit hoher Eingangs- und Ausgangsleistung, Wärmepumpe, die auch gleichzeitig zum Kühlen verwendet wird, natürlich einige Installationsanlagen und 16 Ladepunkte. Was jetzt noch fehlt, ist ein Schnelllader, der noch jetzt in Kürze noch eingebaut wird. Und sparen tun wir uns pro Jahr 130.000 Euro.
Und bei dem Sparen ist sozusagen das Benzin, oder hast du das noch gegen Benzinautos gerechnet?
Genau,
oder?
Also im Grunde genommen haben wir einerseits die Einsparung ist immer gegen ein fossiles System. Also wir reden von Gasöl gegen Wärmepumpe, wir reden fossiles Auto gegen Elektroauto.
Und die Autokosten sind aber, können ja nicht drin sein, aber das braucht man auch nicht, weil die Autos braucht man sowieso.
Genau, also Autokosten und Versicherung haben wir ausgemittelt, ist im Grunde genommen bei der Ausstattung der Autos, die wir fahren, ist Benzin oder Elektro identisch, was uns die Leasingrate kostet. Versicherung ist auch identisch, also ob ich jetzt noch ich habe keine fossilen Autos mehr, wenn ich jetzt fünf fossile Autos kaufen würde, würden die in unserem Fall das gleiche kosten wie die Elektroautos, also das ist 0 auf 0 und andere Kosten rechnen sich entsprechend positiv dagegen. Also nicht jeder wird so eine hohe Einsparung haben. Also der Hebel ist schon das Elektroauto und auch das intelligente Laden. Aber ich bin jetzt in weniger wie 3 Jahren fertig, aber wir haben jetzt schon vergleichbare Projekte in der Planung. Das sind halt irgendwie 4 oder 4,5 Jahre. Aber es ist verrückt, es nicht zu tun.
Und das mit der Wärmepumpe ging, das scheint ja ein älteres Gebäude zu sein. Das ging problemlos, das Umstellen auf Wärmepumpenheizung?
Ja, warum soll das ein Problem
sein? Naja, oft ist es ja so, wenn du schlecht isolierte Häuser hast, dann braucht man hohe Vorlauftemperaturen zum Beispiel, oder man muss sich überlegen, was für Heizkörper braucht man.
Also ich habe das Glück, dieses Gebäude war auch vorher im Besitz eines Klimabetriebes. Also wir haben überall Fußbodenheizung drinne. Deswegen war es da an der Stelle ein bisschen einfacher. Allerdings haben wir natürlich auch die Erfahrung mittlerweile mit den namhaften Herstellern gemacht, dass es eigentlich keine große Rolle spielt. Dann wechselt man auf eine Hochtemperaturheizung und dann geht das mittlerweile auch, weil 100.000 Kilowattstunden Wärmebedarf sind halt 100.000 Kilowattstunden Wärmebedarf. Wo die herkommen, ist es ja egal.
Aber was wäre dann die Hochtemperaturheizung? Wäre das dann eine Wärmepumpe mit höherer Vorlauftemperatur?
Genau. Die brauchen wir jetzt gerade in unserem Fall nicht. Das ist immer so ein bisschen begünstigt in der Richtung. Aber es wäre genauso gegangen, wenn wir Heizkörper gehabt hätten. Hätte man wahrscheinlich möglicherweise die Heizfläche ein bisschen vergrößern müssen. Aber gehen, also von vornherein zu sagen, es geht nicht, das wäre falsch.
Ja. Macht ihr eigentlich Wärmepumpen inzwischen auch selber? Also nicht die Wärmepumpen, aber die Installation? Also habt ihr euch entschieden, auch in das Segment zu gehen?
Also wir haben letztes Jahr angefangen mit Wärmepumpen und die anzubieten und zu verkaufen. Wir haben ein Jahr gelernt. Ich habe mir für unsere Verhältnisse extrem viel Zeit genommen, um dieses System zu verstehen und aufzubauen und vor allem auch unsere Mitarbeiter zu schulen, unsere Projektleiter, die natürlich einen extrem hohen Wissensstand haben, was Photovoltaik-Speicher und so weiter betrifft. Und dann wollte ich mir nicht die Blöße geben, bei der Wärmepumpe halt entsprechend Abstriche zu machen. Aber seit drittes Quartal letzten Jahres haben wir begonnen damit und sind, ja, wider Erwarten vom Markt her, auf jeden Fall sind wir extrem erfolgreich damit. Also wir können es uns halt nicht mehr wegdenken.
Wie weit geht man an der Stelle, als wenn man aus der Solarbranche kommt oder als Solarbetrieb? Geht man wirklich auch dahin, dass man dann die Fußbodenheizung einbaut oder hört man beim Einbau der Wärmepumpe und vielleicht der Warmwasserspeicher auf? Oder?
Also wir hören da auf. Wir haben natürlich entsprechende Kooperationspartner, mit denen wir schon lange arbeiten. Die vermitteln wir dann, wenn es jetzt irgendwie ein größerer Umbau auch in den Heizbereichen halt irgendwo gibt. Also wir beschränken uns wirklich rein auf die Technik.
Das heißt, der Warmwasserspeicher, wenn man da einen größeren braucht oder sowas,
das machen wir.
Das macht ihr noch, das überlegt ihr.
Genau, also alles, was im Keller passiert, das machen wir. Alles, was irgendwo neue Heizkörper oder neue Fußbodenheizung und so weiter, das überlassen wir guten Kooperationspartnern.
Was ist dein Blick auf den Wärmepumpenmarkt? Ich meine, der lief ja auch anders jetzt, als man sich das vor 2 Jahren vorgestellt hat.
Der hat wunderbar funktioniert, solange bis man den Leuten gesagt hat, was sie zu tun haben. Und das sind wir im Osten, glaube ich, nochmal eine ganze Portion sensibler, wenn man uns sagt, was man zu tun hat. Insofern ist das, glaube ich, dieses Loch überschaubar. Das wird wieder enden und ich sehe das sehr positiv in die Zukunft. Die Wärmepumpe ist nicht aufzuhalten.
Das ist ja irre, dass man so eine Technik irgendwie zu einem ideologischen Streit werden lassen kann. Glaubst du, da kommt das wieder runter, das Thema?
Ja, klar. Weil es ist verrückt, das nicht zu tun. Also wir haben mittlerweile, ich kann es dir gar nicht sagen, weil so lange machen wir es jetzt nicht. Also wie gesagt, im dritten Quartal sind wir jetzt. Aber der Anteil Kunden, die die PV machen, den Batteriespeicher machen, die Heizung in eine Wärmepumpe tauschen und sich eine Wallbox hinhängen, der ist, weiß ich nicht, 35% jetzt schon. Und ich gehe davon aus, dass der sich irgendwie deutlich größer, 50% bei uns einpegeln wird. Und wer das tut, wenn wir über diese Schwelle tragen, das wären die glücklichsten Kunden, weil die mit Abstand am meisten sparen.
Wir haben ja vorhin über den Residential-Bereich gesprochen, dann über den Commercial-Bereich. Ich frage mich ja immer, wie schwierig ist das für einen Installateur, der jetzt vielleicht oder einen Betrieb, der jetzt nicht so groß ist wie ihr, der halt nicht ganz so viele Mitarbeiter hat, der bisher nur den Heimbereich gemacht hat, in den Commercial-Bereich, in den Gewerbebereich zu gehen. Hältst du das für die meisten für machbar? Macht das Sinn für die?
Die Frage ist, ich wollte ja gerade schon eine Antwort geben, jetzt hast du mich mit die meisten gefragt, das kann ich ja nicht beantworten. Wenn ich einen Rat mit auf den Weg geben darf, ist, man soll das von vornherein wirklich trennen. Also zu sagen, ich mache jetzt Residential und wenn du mal so einen Gewerbebetrieb kriegst, dann machst du den mal mit. Der Auftrag kann zustande kommen, aber das Wissen, was man im gewerblichen Bereich heute braucht, was immer mit dem Strommarkt zusammenhängt, was in Zukunft mit dem Batteriespeicher, mit Spitzenlastkappung und so weiter, der ist schon enorm und ich bin auch aus Erfahrung fest überzeugt, dass ein Misch zwischen, also im gleichen Projektleiter, ein Misch zwischen Residential und Commercial eine Sackgasse ist.
Das heißt, man muss es personell trennen.
Man muss personell trennen, genau. Also entweder verabschiede ich mich komplett oder ich sage, ich mache das und mache nur noch das und suche mir einen Residential-Mann, der mein Stammgeschäft macht oder ich fange an, andere Leute zu entwickeln damit. Es ist eine völlig andere Ansprache, es ist ein anderes Kundenklientel. Also mal mitmachen und ich entwickle mich mal dahin, das halte ich für, ich würde sagen, da kommt ein überschaubarer Erfolg raus, wenn man es konsequent trennt, wenn man sich leisten kann. Und wenn man natürlich auch als Chef die, man muss ja da das vorgeben, auch die Affinität dazu hat, dann getrennt das angehen. Und dann können das auch mehrere schaffen.
Ja, vielen Dank. Das war unser Podcast mit Dieter Ortmann, Geschäftsführer und Gründer von Max Solar, einem großen Planungs- und Installationsunternehmen, welche Schublade auch immer, in Thüringen. Und
vielen
bis
Dank,
zum nächsten Mal. Ja, das war unser PV Magazine Podcast. Wenn Sie Kommentare dazu haben, dann schicken Sie uns bitte eine E-Mail an podcast@pv-magazine.com. Sie können auf den entsprechenden Plattformen, wo wir zu hören sind, Kommentare hinterlassen oder uns da vor allem auch liken. Sie können unsere Magazinausgaben reduziert bestellen, wenn Sie den Code PODCAST10 in unserem Shopsystem eingeben. Und falls Sie unseren täglichen Newsletter nicht kennen, der ist umsonst, den können Sie einfach auf unserer Webseite www.pv-magazine.de abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.